Danke, Anke.
Danke für diese edle Spende.
Danke. Danke.
Ja, das ist der Part, wo man Danke sagt am Anfang. Wir haben ja letztes Mal schon Danke gesagt, aber wir sagen jetzt nochmal Danke.
Man kann immer wieder Danke sagen. Dankeschön. Wir danken euch.
Wir danken euch. Einfach so. Also, naja, ihr habt ja mitgekriegt, die letzte Folge, da ging es ja um Wertschätzung und Dankbarkeit und da haben wir ja so einen kleinen Aufruf gestartet und haben ja auch eine Nachricht vorgelesen, warum wir das Ganze machen und so. Und ihr seid diesem Aufruf zahlreich gefolgt, unter anderem eben halt über unsere Webseite spontaneverbrechen.de und habt uns über PayPal Kommentare zukommen lassen und unter anderem sogar Sprachnachricht.
Sprachnachricht, ja.
Wahnsinn, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die werdet ihr am Ende
dieser Folge. Wir haben mehrere Sprachnachrichten bekommen.
Also ich sag nur eine
ausgewählt.
Nur eine werden wir am Ende dieser Folge hinten anhängen und abspielen. Weil wir haben ja auch nach Sachen gefragt und haben ja dann Antworten von euch bekommen. Und am Ende könnt ihr nochmal hören, was da dann eigentlich
was noch, wir verarbeitet haben.
Ja, was da eigentlich eine Rolle gespielt hat in diesem Fall. Martin, müssen wir vorher noch irgendwas sagen?
Ich weiß eigentlich gar nicht. Wollten wir noch was, irgendwas noch von uns geben? Eigentlich nicht, ne?
Wir müssen ja nicht immer über alles sprechen. Also wir müssen ja nicht immer alles. Du kannst ja mal würfeln. Wir haben hier so einen Würfel, da stehen so Sachen drauf. Hat Martin eben gewürfelt. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Sei verliebt.
Das tauchte plötzlich auf.
Ich kaufe ja manchmal so Kram auf dem Flohmarkt, wenn ich immer denke, das kann man irgendwie so als Inspiration verwenden.
Ja,
und da steht zum Beispiel diese Antenne, weißt du, diese Antenne, die dann so leuchtet, wenn man sie aufsetzt, wenn man aufgeregt ist. Die haben wir noch nie benutzt.
Nee, die ist auch total toll. Ja. Ja, dieser Würfel steht hier, sei verliebt.
Ja.
Jodele. Sei ein Tier. In Zeitlupe können
das
wir auch.
Das ist von
machen.
Diesem Spiel, du. Das ist von dieser Antenne, ja. Da soll man denn so irgendwie in der Weise agieren und dann reagiert wohl diese Antenne und dann, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich
aber eins fehlt, was ich auf diesen Würfel gerne draufschreiben würde, wäre, sei ungehorsam.
Ja, das finde ich gut. Nein.
Nein.
Ja. So. Die Postkarte habe ich von meiner Nachbarin geschenkt bekommen.
Ja.
Sei ungehorsam. Ungehorsam. Nein.
Interessant, ne?
Lass uns mal anfangen.
Ja, wir fangen jetzt an.
Du musst noch was sagen.
Was denn?
Du musst sagen, dieses spontane Verbrechen, das ist, wir sind Ciro und Papke und dieses spontane Verbrechen.
Ich habe einfach konfrontative Therapie mit dir gemacht, habe einfach das bewusst weggelassen, damit du das sagst.
Toll.
Hat funktioniert.
Ja.
Willkommen in der neuen Folge und wir steigen direkt in diesen Fall ein. Martin, willst du uns da mal einführen?
Wir zoomen mal rein in ein kleines Haus in Klenow. Klenow, ein Ort im Wendland, der zwischen Lüchow und Wustrow liegt. Ein Durchfahrtsort, kann man sagen. Früher war in Klenow eine große eine Schlachterei, beziehungsweise ich glaube, die haben da nicht geschlachtet, die haben dann nur Wurstwaren verkauft. Dieses Gebäude steht da immer noch. Und unweit davon, ich will jetzt nicht genau sagen wo, aber unweit von dieser Schlachterei steht ein Einfamilienhaus, ein kleines Haus, das lange, lange, lange nicht bewohnt war. Zu dem Zeitpunkt, wo der Fall spielt, war es bewohnt. Wir zoomen weiter rein, quasi zoomen rein in diesen Ort, in dieses Haus, die Tür geht auf, wir zoomen rein in einen ganz normalen Flur, wo ein paar Jacken an der Wand hängen.
Welches Jahr oder Jahrzehnt war das denn?
Das war 84, 1984 war das. Wir zoomen rein, auf der linken Seite ist ein Wohnzimmer, ein Fernseher, es sieht alles noch nicht so ganz fertig aus. Es macht so den Eindruck, als wenn da gerade jemand eingezogen ist oder dabei ist einzuziehen. Es stehen noch ein paar Kartons auf dem Weg. Es steht eine nicht aufgebaute Kinderkrippe da und ein Laufstall, der auch nicht aufgebaut ist. Wir gehen weiter, die Kamera fliegt weiter in die kleine Küche. Dort steht eine Tasse auf dem kleinen Tisch. Es gibt eine mechanische Brotmaschine, mit der man so.
Und für Kaffeebohnen auch. Hm? So eine aus Holz, für Kaffeebohnen
für
auch.
Für Kaffeebohnen, eine Handmühle wie beim Räuber Hotzenplotz.
Hm, so eine kleine, wirklich eine kleine Küche. Also zumindest eine ganz kleine Kochzeile mit einem Elektroherd, mit so einem Fliesenspiegel, wo so Plastikhaken dran geklebt wurden, wo man so Küchenutensilien angehängt hat. Alles ein bisschen speckig.
Alles ein bisschen speckig. Alles. Auch da wieder stehen ein paar Kartons rum, ein paar Geschirre sind noch nicht in dem alten Küchenschrank eingeräumt, so sagt man. Wir gehen weiter in den nächsten Raum, ist ein Kinderzimmer, wo noch Pappe ausgelegt ist, weil dort noch gestrichen wird. Eine blaue Gardine hängt an der Fensterscheibe, aber es ist ein Kinderzimmer, das ein Kinderzimmer werden soll.
Was auf jeden Fall auffällig ist im ganzen Haus, weil du gesagt hast, sind quasi gerade eingezogen. Es sind noch die alten Tapeten dran und das kann man gut daran erkennen, dass an der Stelle, wo früher mal Bilder und Bilderrahmen hingen, die Tapete heller ist. Und es gibt überall diese hellen Flecken im ganzen Haus verteilt, wo früher mal Bilder an der Wand hingen, aber jetzt nicht mehr.
Und in fast allen Zimmern hingen viele Bilder, kann man sehen. Überall sind diese hellen Flecken. Wir gehen in den letzten Raum, das Schlafzimmer. Die Tür geht auf. Es ist eine französische Liege, ein großes, breites 1,60er Ehebett. Auf dem Ehebett liegt eine Frau.
Und spätestens jetzt, wo wir das sehen und gleich nochmal im Detail erklären, ist klar, dass es ein Tatort ist. Weil überall die Schubladen aufgerissen sind, Utensilien, Sachen, Klamotten, Schmuck, alles liegt kreuz und quer in diesem ganzen Raum und eine Frau auf dem Bett. Das Bett war vorher, wie man sieht, eigentlich frisch gemacht mit so einer Stepp-Tagesdecke da oben drüber in Beige und es ist so ein altes Ehebett aus so Massivholz, sieht man. Dicke Federkernmatratzen, dicke Daunenbetten, die oben drauf liegen. Es ist November, es ist auch kühl und kalt und diese Frau liegt auf dem Bett. Wie liegt die da?
Sie liegt da, als wäre sie, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, als wäre sie ein Verkehrszeichen. Also total verkrumpelt.
Die Frage, welches? Hauptstraße, Stoppschild oder Vorfahrt gewähren?
Ja, eher so ein Andreaskreuz. Also sie liegt da in einer völlig unmenschlichen wie sagt man denn, in einer
Position.
Der rechte Arm ist in einem Bogen auf den Rücken gedreht. Sie liegt auch auf diesem Arm, also ist das ist die Rückenposition. Die linke Hand ist über ihren Kopf ausgestreckt, als würde sie nach etwas greifen. Alle fünf Finger sind von sich gestreckt. Die Beine sind verknotet, kann man sagen. Der Körper sieht aus, als würde er in allerhöchster Energie aus dem Bett springen wollen. Also er ist so wie aufgebäumt, aber liegend.
Ja, so gewölbte Wirbelsäule, nach hinten gewölbt so. Und man,
was wenn sie vor Brücke allen Dingen, machen würde.
Genau,
ne?
Und was vor allen Dingen auffällig ist, das eine Bein ist zwar an dem Knick geknickt, wo man knicken kann, sprich da, wo das Kniegelenk ist, aber in die falsche Richtung.
Die falsche Richtung.
Also genau. Sehr unangenehm. Es fehlt natürlich dadurch auch die Kniescheibe. Ja.
Die Augen sind weit aufgerissen und die Augäpfel scheinen aus den Augen rauszuwollen. Der Mund ist zu einem stummen Schrei und selbst die Zunge scheint auch noch rauszuwollen aus dem Mund. Kann sie nicht mehr, weil sie erschlafft ist natürlich. Weil die Frau von ungefähr 36 Jahren ist tot. Der ganze Raum riecht nach Tod.
Unangenehm. Unangenehme Situation. Geben wir mal dem Opfer mal einen Namen. Es ist Hilde Hauser. Hilde Hauser, 1984 verstorben im November. Wurde damals so festgestellt vom Pathologen. Der pathologische Bericht, den habe ich hier vorliegen. Erstmal, sie hat vorher Ente noch gehabt. Ente mit Rotkohl steht hier. Naja, das schreiben die ja alles auf, ne?
Ja.
Ist November. auch nicht ganz unwichtig im Verlauf richtig. Des Falls, ne, muss ja. man ja auch dazu ja. sagen. Dann ja, hat sie natürlich Frakturen fast im gesamten Körper, also extremst ja.
Frakturiert.
Frakturiert steht hier auch. Und ganz besonders ist auch, das hast du gerade gar nicht gesagt, erkennt man das auf den zweiten Blick, die hat herausgebrochene die Zähne ja. vorne alle so in rund. Hm. Also sprich, wenn ihr jetzt mal eure Horne, die vordersten Zähne aufeinander stellt und so den Mund so aufmacht ja. und dann eine Eisenstange davor macht und jemand gibt der Eisenstange in euren Richtung eures Halses Schub, dann brechen die innerhalb die Zähne ab in einer runden Form. Das heißt, wenn man die jetzt aufstellt, ist da ein Loch drin, was ja, rund ist.
Wie rund, als wenn es Zähne
ja. Also ja, das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Tut bestimmt weh.
Hilde Hauser war zu dem Zeitpunkt, als sie von Kommissar Oeverpetters, der gerufen wurde, weil die Nachbarn sich gewundert haben, dass das Licht am Abend nicht mehr angegangen ist und am nächsten
Geruch Morgen, auch, ne?
Der Geruch auch, genau, ist alarmiert worden. Er hat diesen Tatort sofort vorgefunden und ja, es wird alles abgesperrt. Man vermutet Fremdeinwirkung, Gewalt gegen den Körper.
Stumpfe Gewalt.
Ja.
Also, ja, das ist natürlich auch ganz klar, wenn man mal sieht, wie das, ja, wie die Verletzungsbild aussieht. Und der Pathologe hat gesagt, hat er 30 Jahre nicht gesehen, jemanden, der so zugerichtet ist, außer er ist vor den Zug gelaufen.
Ja. Und was auch noch dem Oeverpetters aufgefallen ist, als er reinkam, war es unheimlich warm in der Hütte. Es war unheimlich warm, weil in jedem Ofen, in jedem Raum war ein kleiner Kachelofen und die Kachelöfen waren scheinbar voll angefacht gewesen mit Kohle. Damit hat man noch so mit Kohlebriketts geheizt und was natürlich
die waren auch den alle
Geruch nochmal.
Die waren auch alle umwickelt mit Zeitung und Draht.
Genau.
Damit die länger halten, ja. Und ja, er mutmaßte natürlich auf den ersten Blick, ist eigentlich der Fundort der Leiche auch der Tatort? Das ist ja auch immer die Frage. Es muss ja gar nicht in diesem Bett passiert sein und er kam zu dem Schluss, dass es dort auch nicht passiert sein kann.
Das Merkwürdige dabei war, dass die Haustür von innen verschlossen war, die Fenster von innen verschlossen waren, sodass eigentlich niemand von außen reingehen könnte, theoretisch. Aber natürlich gibt es immer Möglichkeiten. Davon wollte er sich jetzt noch nicht in seiner Meinung beeinflussen lassen. Schnell stellte er fest, dass Frau Hauser, Hilde Hauser, dass sie verheiratet ist und einen Ehemann hatte. Und das
Geile ist, der aber nicht Kaspar hieß.
Der nicht Kaspar hieß, der scheinbar auf Montage war. Man hat rausgefunden, der war Busfahrer und hatte eine in Lüchow ansässige Busgesellschaft, war er der Busfahrer und war gerade auf dem Weg zurück aus der Bretagne. Das war so eine 7-tägige Bretagne-Rundreise. Ja, und da war er der Busfahrer. Und ja, man erwartete ihn auch noch am selben Abend zurück aus seiner
Gerhard Hauser war das.
Gerhard
Hauser. Und was wollte ich sagen? Also, Oeverpetters hat sich ja diesen Tatort angeguckt, also beziehungsweise diesen Fundort der Leiche und war auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, das kann hier nicht passiert sein. Dafür war alles zu ordentlich auch, sah zwar nach Durchwühlung aus, also nach irgendwer hat was gesucht, aber es sah nicht nach Kampf aus. Und das wurde auch bestätigt, dass man gar keine Kampfspuren nachher an der Leiche gefunden hat.
Das auch heißt, keine Tatwaffe, also.
Keine Waffe, genau. Ja. Und vor allen Dingen auch, also, ne, die hat sich quasi ja auch nicht gewehrt, die Hilde. Also man hat keine Abwehrspuren gefunden, man hat keine Hautreste unter den Fingernägeln gefunden oder irgendwie sowas. Nur ihn, als er diesen Tatort, nennen wir es mal Tatort, in Augenschein genommen hat und der war sehr lange auch alleine, hat auch alle weggeschickt, seitdem dann die Spurensicherung fertig war, hat er alle rausgeschickt, hat dann einfach nur einmal so in so einem Anfall von Cholerik hat er einmal ins Haus gebrüllt und hat alle Kollegen hat gesagt, raus jetzt hier, raus jetzt, raus, alle raus. So, und dann wussten aber alle, wenn Oeverpetters das so ist, dann müssen auch wirklich alle raus, weil er nochmal diese Nacht nachspürt wie so ein Profiler. Ja. Und er merkte, in diesem Haus war es ganz unangenehm zu sein. Das heißt, er hatte immer das Gefühl, dass jemand hinter den Öfen hockt. Also in der dunklen Ecke Hinter diesem Kachelöfen, in jedem Raum, wo er war, gab es ja diese dunkle Ecke hinter dem Kachelofen, wo das Ofenrohr ist und wo man nicht so oft sauber macht.
Wo Spinnenweben waren, wo es immer so ein bisschen auch nach Kohle und nach Asche und nach verbranntem Staub roch. Und er erinnerte sich, dass es auch in seiner Kindheit hatten sie ja diese Kaminöfen und diese Kachelöfen. Und er erinnerte sich, dass er als Kind immer Angst hatte, durch die Tür zu gehen, wo der Kachelofen stand, weil diese dunkle Ecke hinter dem Kachelofen, da konnte er nicht reinschauen, da konnte er nur mit einem schnellen Schritt dran vorbeigehen, weil er immer, wie das so ist als Kind, weil man immer Angst hatte, da kommt eine Hand vor und hält ihn fest.
Und so fand sich Ivar Peters an diesem Abend, am 13. November 84, als alle Kollegen dieses Haus schon verlassen hatte, immer wieder, dass er sich am Ofen nicht vorbeitraute, weil er wieder zurück in seinem Kindheitstrauma war. Er hört das Knacken, das ist natürlich klar, ist ein altes Haus, bewegt sich, also doch durch die Wärme und es knackt, das ist wie bei uns hier im Haus auch. Und er wirbelt herum und hat also das Gefühl, da ist jemand. Er hat seine Taschenlampe dabei, die natürlich in diesem Moment anfängt zu flackern, was auch völlig ungewöhnlich war. Das bestärkt ihn natürlich in seiner ängstlichen Wahrnehmung. Und er sagt, reiß dich zusammen, Ivar Peters, reiß dich zusammen, du bist erwachsen. Also guckt hinter den Ofen, da war natürlich nichts, außer eben, wie du gesagt hast, Spinnenweben, Kohlereste, was ein bisschen runtergerieselt ist irgendwie. So ein, diese Halterung, die man so an die Wand noch macht. Also das Rohr hat ja dann immer noch so drumherum so einen Metallabschluss, den man so an die Wand machen kann.
Manschette.
Eine Manschette, genau, danke. Und die war auch so locker und die packte er da so nochmal ran und versuchte da nochmal rauszuspüren, was ist es, was ist da los in diesem Haus.
Er nahm seine Taschenlampe und ging einmal nochmal ganz gründlich, jetzt wo alle draußen waren, nochmal den Tatort ab. Wo er noch nicht gewesen war, das war die kleine Flurverlängerung zwischen dem Kinderzimmer und dem Schlafzimmer. Und sie war mit so einem Vorhang abgedeckt. Er zog den Vorhang beiseite und sah sofort, dass auf dem Fußboden eine Diele fehlte. Ein leichter, muffiger Wind, ein leichter Zug kam aus dieser Ritze im Boden. Und an den Seiten sah man auch Kratzspuren und Blutspuren und so weiter. Also er analysierte, dass eindeutig jemand versucht hatte, diese Dielbode ohne Werkzeug hochzunehmen. Er ging zu der Leiche und stellte fest, dass Frau Hauser ihre Fingernägel waren alle abgepellt und einige steckten sogar noch in dem Holz in dieser Luke, dieser selbstgemachten Luke, die nach unten ging. Er ging zu der Luke hin und leuchtete runter, legte sich mit bäuchlings auf die Luke und leuchtete nach unten. Und unten sah er eine Art Keller mit Sandboden, wo diverse alte Koffer lagen und Kinderspielzeug jede Menge.
Und alle alten Bilder, die vorher in dem Haus an den Wänden waren. Meistens handgemalt von einem Maler, der dort anscheinend dann eben auch gewohnt haben muss vorher. Und das war Kjark Köhm. Kjark Köhm war Norweger, der früher in diesem Haus gewohnt hat und dieses Haus auch nicht lebend verlassen hat. So wie man gesagt hatte, einfach an einem Herzinfarkt gestorben war. Zumindest ist man da nicht weiter hinter gewesen, weil man dachte, der Mann war alt, der ist tot umgekippt und war dann, ja, ist einfach tot gewesen.
Kjark Köhm war ein Bürger Klenos, den man kannte. Er hatte keinen Führerschein und ist immer mit einem selbstgebauten Tretroller nach Lüchow getreten.
Aus einem alten Rollstuhl hat er den gebaut.
Aus einem alten Rollstuhl hat er den gebaut, genau. Und hatte so eine Fahrradklingel da auch dran und hat immer einen Kopfschmuck, so ein bisschen so einen indigenen Kopfschmuck getragen. War also irgendwie so eine Mischung aus Künstler und Verrücktem. Die Leute sagten, der ist irgendwie behindert, sagten die Leute.
Das stand ja so im Protokoll drin.
Genau.
Heute würde man sagen, kulturelle Aneignung.
Ja, und er hatte so ein Einkaufsnetz auf dem Rücken als Rucksack und damit ist er nach Lüchow gefahren und hat dort dann immer so das Nötigste eingekauft.
Meistens ist er ja zu einem kleinen Laden. mit Dingen des täglichen Bedarfs gefahren. Und es war so ein kleiner Krämerladen von Bülent Krümse.
Genau.
War das. Und Bülent war eine Frau, die aus Hamburg dort hingezogen ist vor vielen, vielen Jahren und hat diesen kleinen Laden betrieben.
Ja. Die Recherche ergab, dass Bülent Krümse den Kyark, wie hieß der Name?
Kyark Krüm.
Ja, genau. Kyark. Ich kann den Namen schlecht lesen, tut mir leid. Kyark. Dass sie die einzige war, die irgendwie mit ihm auch in Kontakt treten konnte, weil er war ein Professor, also ein Kunstprofessor, und also war ein intelligenter Mann, will ich mal sagen, aber so wie man so sagt, überstudiert.
Und die einzige Möglichkeit, das hat ja Bülent mit den Jahren rausgefunden, um in Kontakt mit ihm zu treten, waren quasi kleine kurze Melodiefolgen, richtig, die sie sich gegenseitig entgegenpfiffen. Hm. So ein bisschen wie so Delfine,
ja,
die so, darf es noch ein bisschen mehr sein?
Ja.
Oder, nee, nein, danke, ich habe genug. So,
ja.
Das heißt, die kommunizierten durch Pfiffe.
Ja.
Weil er immer der
These. Wie ja manche Naturvölker auch. Also, das ist gar nicht so.
Ja, also, ne? Er war ja immer der großen Meinung, und das ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen, hat er gesagt, Sprache ist zu unscharf.
Richtig.
Wenn ich dir jetzt einen Satz sage, dann kannst du ihn ja auf 1000 Arten verstehen.
Ja. Ja? Aber eine Melodie.
Eine Melodie ist halt, das geht ja ins Herz und löst eine Emotion aus, anders als so. Und dann haben die sich quasi auf ihr Vokabular über die Jahre immer weiter erweitert. Mhm. Also er konnte nachher einfach pfeifend wirklich 2 Schachteln Zigaretten und 3 Bier bestellen.
Denn er war ein starker Raucher und ein starker Alkoholiker.
Dafür musste er eigentlich nur ausatmen, so.
Das Problem mit dem Künstler, also ich nenne ihn bei den Künstler, weil ich den Namen, der ist mir wirklich schwierig.
Kyark.
Weil das Problem bei Kyark war, dass er eindeutig auch ein Problem hat.
Ach.
Und dass diese Problemstellung pfiff er Bülent. Und zwar war es so, dass er in diesem Haus, seitdem er da wohnte, keine Nacht vernünftig schlafen konnte. Und wir wissen ja alle, dass jeder Mensch braucht erholsamen Schlaf. Ansonsten
wirst du verrückt.
Wird man verrückt, genau. Ja. Genau. Und er pfiff ihr, dass dieses Haus ein Eigenleben hatte. Er sagte, also er pfiff.
Können wir mal kurz das Protokoll vielleicht einmal nachstellen? Ja, also okay. Ich mach
Bülent, ja.
Also er sagte. Also wir haben es natürlich jetzt so gut, wie wir das so hier gut, zu lesen konnten, machen. Also ja, wir haben ja diese Sprache nicht gesprochen. Das ist ja eine
Lautschrift hier.
Also Phonologen haben später dann rausgefunden, also dass er einfach große Angst hatte.
Er hatte Angst und zwar.
Und wollte 2 Mandarinen.
Ja. Und zwar sagte er, dass er nicht schlafen könne, weil in diesem Haus lebt etwas. Und natürlich hat Bülent ihm irgendwie, ja, kann man ja irgendwie nicht so richtig dem Glauben schenken. Vor allen Dingen, wenn einer so ankommt mit so einem selbstgebauten Tretroller und einem indigenen Schmuck, ja, und so flötet feilig vor sich hin. Das ist natürlich so, dann denkst du, ja, der ist halt verrückt. Der ist halt so ein bisschen so ein bunter Vogel. So, ne? Und sie nahm das also so ein bisschen auf die leichte Schulter, sah aber auch über die Jahre den Verfall ihres, man muss schon sagen, ihres Lieblingskunden, ihres Freundes, würde ich sogar beinahe sagen. Mhm. Und die letzten Tage, bevor er dann starb, und das war war 79 ist er dann gestorben, und von 79 bis zu dem Zeitpunkt, wo Hilde Hauser und Gerhard einzogen.
Das war 83.
Genau, blieb das Haus auch leer. Mhm. Auf jeden Fall die letzten Tage ihres Freundes sah sie, wie er immer mehr und immer verschreckter war, teilweise nicht mehr richtig pfeifen konnte. Und
er hatte auch Angst einfach. Dass er Angst gezeichnet
richtig,
war.
Ja,
genau. Gar nicht geschlafen, genau. Tiefrote Augen, genau. Blut unterlaufen. Ja. Also wirklich, aber ich wusste wohin auch.
Ja. Ne? Er hätte das Gefühl, der Schatten des Hauses verfolgt ihn überall hin, selbst in seine Träume.
Steht hier nochmal im Protokoll. Ja, steht hier.
Ja.
Ja, ist so.
Ist so.
Also das heißt, dieses Haus war schon vorbelastet und man hätte das beim Kauf natürlich vielleicht erwähnen sollen, dass da vielleicht jemand verstorben ist. Ich glaube, das muss man das eigentlich machen? Weiß es gar nicht.
Nee.
Ich glaube, wenn ein Verbrechen passiert ist, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist das so. Aber der Arzt hat ja einen natürlichen Tod festgestellt. Wahrscheinlich wurde er so in die Angst getrieben, dass er einfach den Herzinfarkt hatte. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, irgendeine Art von Angststörung und dann macht dann irgendwann der Körper ja auch nicht mehr mit.
Ja.
Ja, jedenfalls waren das natürlich alles selbstgemalte Bilder, die da hingen.
Genau.
Und es waren am Ende, und das waren diese Bilder, die da unten gefunden wurden von Uwe Petters, es waren alles Bilder mit düsterer Stimmung und es war immer ein schwarzes Wesen mit Augen.
Hm.
Also so jemand, der nach jemanden greift. Also immer so dieses schwarze Wesen, was hinterm Ofen lebt. Oh.
Und der Wärme des Ofens und von der Energie der Menschen. Mhm.
Auch von der Angst.
Von der Angst,
je mehr die Menschen Angst hatten, desto besser konnte dieses Wesen, also das war so diese Sage quasi, davon leben. Er lebte von der Angst der Menschen und der Kinder vor allen Dingen.
Ja. Und als Gerhard und Hilde Hauser in dieses Haus zogen, waren sie quasi frisch verheiratet, waren gerade zusammen seit 3 Jahren, sind ins Wendland gezogen. Er hatte diese Stelle bekommen bei dem Busunternehmen und sie versuchten immer schwanger zu werden, darum auch das Bettchen und so weiter. Und sie waren total verliebt und Hilde war eine Frau, jetzt würde man sagen, hat eine Frau, die so durchscheinende Haut hatte, so eine helle Haut, eine Frau, die sich sehr langsam bewegte, bedächtig, hatte keine Ausbildung genossen, sondern war ja auch noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, wollte Mutter werden. Das war ihr großer Wunsch und Gerhard natürlich auch. Gerhard war 15 Jahre älter als Hilde. Und
51.
Gelernter Busfahrer.
Ja. Ja. Hatte einen P-Schein.
Er hat einen P-Schein.
Und bis eines Tages im Zuge dieser Ermittlung, Uwe Petters hat das natürlich nicht losgelassen. Tatort wurde natürlich versiegelt und so, hat er selber höchstpersönlich gemacht, ist aber jeden Tag da immer noch mal hin und wollte. Also hat versucht zu spüren, was da los war. Hat auch Bülent Krümse verhört quasi, also hat Zeugenaussagen, was immer, da kam nicht viel bei raus. Und eines Tages stand jemand vor ihm in einer schwarzen Kluft mit einem Zylinder auf.
Ja.
Und es war Wiegald Eiergelb.
Ja.
Es war Wiegald Eiergelb, der Bezirksschornsteinfeger.
Weil er Abnahmen machen wollte von den Kaminen.
Ja, der Zeit war ran. Er hatte eigentlich mehrere Hinweise, also Postkarten geschickt, dass er ja nun vorbeikommen will zum Kehren und zum Messen und so und stand dann da vor der Tür und benahm sich wirklich höchst auffällig. Er eierte die ganze Zeit nur rum. So, also er war auch so, ach so, ja, nee, dann muss ich ja später nochmal wieder, wann wird das denn hier wieder freigegeben und so. Wer wohnt denn da
was
jetzt so?
Was ist denn da passiert?
Der ist so? Aber auch gar nicht so richtig drauf eingegangen, was da passiert ist, sondern so nach dem Motto, machen wir mal weiter, wann kann ich denn hier meine Arbeit weitermachen? Aufs Dach könnte ich ja jetzt trotzdem. Also es war ganz seltsam, auf jeden Fall hat Uwe Petters ihn, also auf dem Schirm gehabt ab da und hat gesagt, der verhält sich auch komisch, hat auch geschwitzt und das war ja schon Ende November.
Ganz nervöse Augen, immer von links nach rechts geguckt und sich immer so mit der Hand so am Kragen gezogen. So,
also so ein Gespräch mit ihm war wie so ein Eiertanz.
Ja.
Ja. Und er ist dann wieder abgedampft mit seinem, der kam auch mit dem Fahrrad, hatte so eine Leiter dran und zum Kehren so eine Kugel.
Bürste dran und eine Kugel.
So und,
so eine kleine Fahne, wo dann auch sein Firmenlogo drauf war.
Logo
so
ein Ei. Drauf. Ja, so ein Ei war das, ein schwarzes Ei. Und und er dachte, na, den schreibe ich mir, er schrieb also den Namen auf und diese Begegnung und so in sein kleines Notizheft. Ulf, der hatte auch drauf reagiert, also der.
Ulf, sein Hund.
Ne? Ja, der rieb sich auch an dem so, weil er dachte wahrscheinlich, wenn man den anfasst, hat man Glück. naja, jedenfalls ganz, ganz seltsam. Und er notierte sich diese seltsame Begegnung und ging dann auch nochmal rein. Und das war ja nun Tage, nachdem auch schon die Leiche weg war und verplombt wurde und so. Und ging rein und guckte nochmal unter diesem Aspekt, was für Spuren finde ich denn noch? Also es war auffällig, dass diese zerwühlten Sachen und auch im Schlafzimmer und auch der Schmuck und all sowas ganz leicht auch mit Ruß bedeckt waren. Ja. Und er sagte, man, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil er dachte, okay, das ist wahrscheinlich das, was die Spurensicherung zum Abnehmen der Fingerabdrücke macht, dieses kleine feine Pulver, dass es das ist. Aber er kam dann, er hatte dann
dieses Sypcanolon, was die verwenden.
Genau, ne? Und er hat dann den Eiergelb hat er quasi jetzt verbunden mit dem Staub, der überall lag. Also einerseits wurde lange nicht gekehrt, aber vielleicht hat er auch was damit zu tun. Weil er sich auch so seltsam benommen hat. Und das liegt ja nicht nur daran, dass er wahrscheinlich kehren wollte, sondern vielleicht hat er irgendwas damit zu tun. Und das im Grunde war es sein Verdächtiger Nummer eins in diesem Moment.
Ja. Und einfach nur aufgrund seines Bauchgefühls und der Beobachtung, die er hatte im Gespräch mit dem Verdächtigen, kann man sagen.
Er lud ihn also nochmal vor zum offiziellen Verhör, weil es war ja nur ein Gespräch. Und der musste dann auf die Wache kommen, der Eiergelb, musste sich vorher aber komplett ausziehen.
Ja.
Weil der sonst die ganze Wache dreckig gemacht hätte. Mhm. Das heißt, das war das erste Nacktverhör im Wendland, was da gemacht wurde, aber auch wirklich vorher vom Amtsrichter
nochmal. Aber ganz professionell, da hat gar keiner
irgendwie. Nee, Video gab es ja noch nicht zu der Zeit, also hat man ja nur Tonaufnahmen gemacht. Ja. Und der Amtsrichter hat das ja vorher auch bestätigt, dass das geht.
Mhm. Das Erstaunliche war dabei auch, Oeber Pellers hat das beobachtet, dass er, weil der hatte ja eine Unterhose, hatte er ja anhaben dürfen, die war ja weiß, aber dass er immer so eine ganz leichte Erektion auch hatte, so einen Halbharten.
Das war zu.
Der Schornsteinfeger.
Ja, das steht zumindest im Protokoll.
In der Verhörsituation.
Ja.
Und das wertete
Oeber Pellers nicht als Freude, sondern verdächtig.
Richtig.
Auf jeden Fall. Ja, also er hat sich vor allen Dingen auch, und das hat er ja später in seine privaten Aufzeichnungen reingeschrieben, hat sich schon gefragt, ob seine Eier wirklich auch gelb sind. Mhm. Aber das nur am Rande. Jedenfalls.
Das Verhör.
Ja, und wir haben hier auch nochmal das Gesprächsprotokoll vom Verhör.
Richtig.
Und eine Originalaufnahme. Ja. Hören wir doch mal kurz rein.
Ja.
Soll ich mal den Oeber Pellers ab?
Und ich mach den, spiel mal ab.
Machst du den Oeber Pellers?
Ja, ich mach den Oeber Pellers. Ja, okay. Nee, ich mach den Eiergelb.
Okay. So, also wir können das ja nur nachempfinden jetzt. Die Originalaufnahmen sind natürlich durch das Tonbandgerät mittlerweile zerstört. Aber wir sprechen das nochmal nach. Okay. Ja.
So. Ich kannte die Hauser überhaupt nicht. Ich bin regelmäßig gekommen zum Reinigen.
Herr Eiergelb, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische.
Ich war's nicht.
Wir haben ja Spuren von Ihnen gefunden, überall am Tatort.
Ja, das ist normal, wenn man mit der Bürste den Schornstein bürstet, dann dringt auch Ruß nach außen. Das weiß jeder.
Wann haben Sie denn das letzte Mal gefegt?
Das war am 16.
Und wann haben Sie das letzte Mal Egal, das streichen wir die Frage. Ich spule nochmal.
Ich muss jetzt wirklich langsam los.
Ich spule nochmal vor. Letzte Frage. Waren Sie es oder waren Sie es nicht?
Nein, ich war es nicht. Ich schwöre.
Klick. Und da reißt dann leider die Aufnahme ab. Wir haben die Originalaufnahme nicht mehr. Also das heißt, Oeber Pellers hat versucht, beim Haftrichter natürlich einen Haftbefehl zu erwirken, aber die Beweislage war viel zu dünn. Das heißt, Eiergelb war auf freiem Fuß
wieder.
Ja. Und eierte von dann.
Und dann, wie das manchmal so ist, Oeber Pellers ging wieder an den Tatort, diesmal in seinem Feierabend quasi, ging er wieder mit seiner Taschenlampe. Es war schon ziemlich dunkel, als er durch Vorstadtstraßen
heimwärts ging.
Er ging nochmal in das Haus, stellte sich nochmal an das Bett, wo Hilde Hauser gelegen hatte. Und auf einmal fiel ihm auf, dass die Tapete hinter ihm, dieses Muster, war direkt am Bett unterbrochen. Und er schaute drauf und er sah, dass auf der Tapete Zeichnungen waren. Scheinbar hatte entweder Hilde oder Gerhard, also einer, es war die rechte Bettseite und darum dachte er, das ist wohl Hildes gewesen, hatte die dort an die Tapete mit Bleistift Zeichnung gemacht.
Von Weitem sahen die aus wie so große Rosen.
Genau, wie große Rosen.
Nur wenn man ganz nah rangegangen ist, hat man gesehen, dass die großen Rosen aber eigentlich aus kleinen einzelnen Zeichen
sind. Ganz genau. Zum Beispiel die erste Zeichnung war einfach zwei Strichmännchen und ein kleines Strichmännchen, sowie eine kleine Familiensituation und darüber einfach nur so ein Haus wie vom Nikolaus. Weißt du, so gemalt. Und daneben aber straffiert eine übergroße, dunkle, schwarze Wolke, die sich über dieses Häuslein rüberbog. Und da lief es ihm kalt den Rücken runter, weil es war genau auch sein Gefühl, dass hier in diesem Haus irgendetwas aus den Ecken hinterm Kamin vorkriecht. Und in dem Moment wurde ihm ganz eng ums Herz und er musste
sich beruhigen.
Bekam eine Panikattacke, weil er sich auf einmal bewusst war, dass er hier war, wo eine Frau, die eindeutig nicht durch stumpfe Gewalt umgebracht wurde, obwohl sie durch stumpfe Gewalt umgebracht wurde, aber nicht mit einer
nicht extern.
Und der nahm die Beine in die Hand und rannte aus dem Haus raus.
Und rannte durch zwei Leute, nämlich Leonore Radler und Rudolf Alster, die sich später, also eine Stunde später, sich bei der Polizei einfanden. Överpetters hatte sich da auch schon beruhigt und sagten, sie wären zwei Interessenten gewesen, die damals auch das Haus kaufen wollten. Sie hatten sich aber dagegen entschieden, weil sie gemerkt haben, dass dort was nicht stimmt.
Genau.
Und haben dann aber den Hausers quasi dann den Vortritt gelassen.
Genau.
Und sie bestätigten auch diesen Verdacht, dass irgendwas seltsam in diesem Haus war und dass es auch ihr Gefühl war. Genau. Er ging nochmal zurück in das Haus am nächsten Tag. Und
aber nur bei Helm.
Bei Helm mitten am Tage. Ja. Und während er dann weiterhin also auch nochmal genau untersuchte, was wo in welchem Raum war, gab es plötzlich ein großes Rumpeln oben vom Dach.
Mhm.
Und er dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt muss ich auch noch auf den Dachboden hoch. Ulf auch am Fiepen. Und er ging hoch und es war so ein Boden, wo man so eine Extratreppe runterziehen muss. Also so
eine Ziehtreppe.
Ja, ne? Und du musst aufpassen, dass du die nicht ausklappt. In die Fresse kriegst,
genau.
Dass die so runterrutscht.
Ja. Kenn ich.
Und da hoch und er stob hoch auf den Dachboden. Alles natürlich ein klassischer Dachboden. Und er hörte, wie es hinter dieser einen Mauer, die es da noch gab, es waren so Wäscheleien und sowas, ne? Und dahinter, hinter diesem Kamin quasi, rumpelte und ratterte es, also so, als wäre da oben irgendwie eine Waschbärfamilie ausgebrochen oder irgendwie sowas. Er zog seine Dienstwaffe, Walther P9.
Und ein bisschen sah er auch was, weil durch dieses eine Schindel, die kaputt war, strahlte die Sonne rein und die Staubkörnchen tanzten in der Stille des Raumes.
Und er sah plötzlich ein Bein vor sich, was zappelt.
Ein zappelt.
Und sich bewegte. Und jemand, der darüber meckerte. Und er sah nicht nur dieses Männerbein, was schon blutig war, weil es eine zerbrochene Schindel war, die dieses Bein aufgerissen hat, sondern auch pechschwarze Schuhe und eine schwarze Kluft, die nur so vor Kohlenstaub schlotterte.
Hm.
Und es war am anderen Ende des Beins Wiegald Eiergelb.
Ja.
Was er auch unter anderem, also es hing nicht nur das Bein rein, sondern auch bisschen.
Die Eier.
Ja. Und deswegen hat er gesehen jetzt, doch gelb. Naja, jedenfalls hat er den gesehen und rief dann natürlich auch, Herr Eiergelb, was machen Sie denn hier?
Hände hoch, er hatte die Waffe gezogen.
Ja, genau. Ja, und dann so, also konnte sich da nicht so richtig befreien. Und nachdem er da also quasi rausgeholfen wurde, Ortsfeuerwehr wurde also quasi gerufen, die ihm dann da runtergeholt haben.
Die haben ihn mit so einem Feuerwehr, mit der Leiter quasi ausgeschoben, die große 34er, und haben da dann mit einem Seilzug haben sie ihn dann da rausgezogen. Ne?
Ja.
Da gab es ja auch Fotos dann in der LB-Jetzel-Zeitung damals.
Genau, ne? Rettungsaktion und er gab natürlich so Protokoll, dass er ja nur fegen wollte.
Er wollte
nur
fegen,
dabei war das ja alles noch gar nicht freigegeben und so. Also eigentlich ist es also höchst verdächtig, dass der da, was der da machte, weil er hatte noch nicht mal irgendwas zum Reinigen dabei. Also er war auf dem Dach, aber er hatte nichts dabei.
Hm.
Und das machte ihn natürlich höchst verdächtig. Und unten sah Överpetters auch in diesem Raum, wo die Leiche gefunden wurde, plötzlich neue Spuren.
Richtig.
Es waren Fußspuren.
Hm.
Und es waren die Fußspuren des Wiegald Eiergelb, die so schwarze Schatten hinterlassen haben von ganzen Ruß. Und er musste durch den Ofen gekommen sein. Ja.
wie der Weihnachtsmann.
Ja. Da war ja ein unglaublich großer Kachelofen und Wiegert Eiergelb war ja auch nicht so groß. Das machte plötzlich alles Sinn. Zumindest die Spuren, die ja nur bis zur Ofenklappe gingen und ein paar Spuren gingen hinter den Ofen. Er fing wieder an zu schwitzen und sagte, ich muss aber einmal hinter den Ofen gucken. Und er sah hinter dem Ofen, leuchtete nochmal richtig, hinter dem Ofen war eine kleine Tür.
Richtig.
So eine ganz kleine, unscheinbare Revisionsklappe.
Genau, aber ein bisschen größer.
Ein bisschen größer, so dass man als kleiner Mensch, und Wiegald Eiergelb war klein, der war nur 1,52 Meter groß, ja. Der konnte sich ganz, ganz klein machen. Und der passte eigentlich logischerweise da durch. Und er versuchte da, also machte diese Tür auf, leuchtete rein und dachte, das kann jetzt nur Ulf machen. Dann hatte seinen Hund rangeholt, hat ihm also eine Lampe umgehängt.
Hat er so wie bei Paw Patrol, so
und
eine
er sollte,
Umhänge.
Genau, und er Uniform. Kannte das ja schon, ne? Also er ist, also so, solche Aktionen schickte Ulf vor, den Schäferhund.
Komm, mein Fellfreund.
Und schickt ihn rein und der gibt ja immer laut. Das heißt, er konnte draußen stehen und hören, wo dieser Gang lang geht.
Genau.
Und er stellte nachher fest, dass im ganzen Haus es einen versteckten Gang gab.
Richtig.
Der vom Dach bis da runter durch das ganze Haus. Und überall gab es diese Klappen, die gab es immer hinterm Ofen, gab es so eine Klappe, die größer war als eine Revisionsklappe. Da konnte man raus. Da konnte jemand rauskommen. Und der Weihnachtsmann war nur einfach wirklich, für diese Belange war er einfach zu fett. Das konnte nicht der Weihnachtsmann sein. Sondern es war Wiegald Eiergelb. Und das hat er zugegeben nach einem weiteren Verhör. Und er hatte ja auch einen Haftbefehl. Und in dem Verhör hat er unter schwarzen Tränen,
Er hat
die man gesehen hat. Er hat ja gesehen, die Tränen haben sein Gesicht reingewaschen.
Er hat ja auch schwarzen Urin gehabt, ne?
Also, ja, also aber
auch das alles schlimm.
Und er hat zugegeben, dass er immer über diese Klappe Richtig. Kam. Aber er war es nicht.
Er war es nicht.
Sondern er hat dann auch am Ende geschildert, wie es passiert ist. Mhm. Und das kommt jetzt. Er hat zu Protokoll gegeben, Wiegald Eiergelb, dass er an diesem Abend natürlich das Haus ausbaldowert hat. Er wusste, der Mann von Hilde Hauser ist auf Montage, also er ist nicht auf Montage, sondern er ist unterwegs mit dem Bus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das
beruflich
so sagt.
Auf on the road.
Reisen.
Auf Achse.
Auf Achse, genau. So ein bisschen wie, ne?
Ja.
Er sagte, er nutzte dann in dem Moment also er war natürlich heimlich verliebt. Er fand die Frau wunderschön und hat sich
auch so reingeträumt in dieses, so weil sie weiß,
reingesteigert.
Ja, dass er mitbekommen hat, dass sie sich ein Kind wünscht und er wünschte sich auch ein Kind und er hat das so mitbekommen, wenn er mit seinem Fahrrad da vorbeigefahren
ist. Er wäre halt auch da, ne?
Er wäre nicht immer weggefahren und so.
Ne? Und, weil er,
ein paar gute Gespräche mit ihr.
Er kam ja nur ein paar Kilometer weiter aus Neritz. Ist genau. Ja da immer so, ne?
Ja.
Und er sagte, er war eigentlich der bessere Ehemann. Und war im Grunde so eine Art Stalker, der aber einen direkten Zugang zu ihrem Schlafzimmer und zu anderen Räumen hatte durch diese Revisionsklappen. Und das heißt, er suchte oft abends und nachts, wenn sie alleine war, dieses Haus auf, ging also quasi durch diese kleinen Gänge
diese Labyrinth, das ist ja
und hockte Prinzip. Dann hinter dem Ofen in der dunklen Ecke, weil er wusste, dass diese Ecke ist so dunkel, dort würde ihn niemand sehen und sie würde so viel Angst haben, dass er nie entdeckt würde.
Und er passte da ja auch gut hinter aufgrund seiner geringen Körpergröße.
Ja, und er hat oft einfach die Nächte da verbracht und bei ihr geschlafen quasi, ne?
Ja.
Und sie hatte aber immer Angst und die Angst wurde ja immer größer, ähnlich wie bei Kjark damals, Kjark Köhm, der ja an seiner Angst quasi auch verstorben ist. Und sie hatte, und er hat zugegeben, an den einen Abend, als er sich eigentlich getraut hat, endlich aus der Ecke hervorzutreten, hat er nur gesehen, wie sie sich vor Angst, sie hat geschrien, sie hat sich gekrümmt und sie ist vor allen Dingen aus dem Bett so unglücklich gefallen, dass sie sich die Patella rausgehauen hat und das Bein andersrum geknickt wurde, sich verkrümmt hat vor Schmerzen.
Vor Schmerzen,
das heißt, er wollte dann helfen, aber er war ja im Grunde die schwarze Hand, die aus dem Dunkeln kommt.
Da kommt jemand hinterm, du hast die ganze Zeit immer so Angst, dass da hinterm Ofen was ist.
Und dann liegst
du
in deinem Bett
und auf einmal kommt etwas Schwarzes, Kleines hinter dem Ofen vor und greift nach dir. Und das hat ihr komplett, sie ist total verrückt geworden.
Völlig ausgeflippt.
Und hat eine Herzattacke bekommen, dabei aus dem Bett gefallen. Ja. Er hat versucht, ihr aufzuhelfen. Ja. Natürlich mit.
Hat dabei ihren Arm hinten ihren auf den Arm Rücken gedreht.
Und
sie wollte fliehen und hat deswegen auch die Bohle aus dem Boden rausgerissen. Genau, so, weil sie natürlich total Angst
um sich
hat,
geschlagen, flüchten, Panik. Ne? Ja.
Aber mach das mal mit einem Bein, was gerade umgeknickt ist.
Und dann merkte er einfach, wie sie völlig versteift, mit riesengroßen und die Haare wie elektrisiert vom Kopf abgestehen, einfach in seinen helfenden Armen einfach verstorben ist.
Und dann hat er natürlich Angst bekommen. Ja. Und im Protokoll steht er, der saß im Verhörraum, geweint, sein Gesicht war mittlerweile wieder ganz weiß, von Tränen freigewaschen. Und man sah ein ganz kleines Gesicht, ein ganz kleines Mickey-Maus-Gesicht, was sehr traurig aussah, weil er gesagt hatte.
Richtig hängende Ohren hat er gehabt.
Und er hatte nur gesagt, ich wollte doch nur helfen. Und ich habe sie geliebt.
Ich habe sie geliebt, ich wollte nur helfen, ich wollte nur lieben. Ich habe sie geliebt.
Und das besonders Tragische an der Geschichte ist ja, dass ihr Mann, Gerhard Hauser, ja nie zurückgekommen ist von der Busreise.
Richtig.
Der war ja weg. Und er sollte ja eigentlich schon lange wieder da sein.
Eigentlich hätte er schon auf dem Rückweg sein müssen.
Aber er ist nie wieder zurückgekommen und er ist quasi vom Erdboden verschluckt
gewesen. Man vermutet, dass ihn die Nachricht über den Tod seiner Frau schon
per CB-Funk kam.
Genau. Per CD-Funk hat er die und ist dann einfach aus dem Bus ausgestiegen und ist einfach man weiß
war
auch
nie
nichts
wieder gesehen. Über ihn. Die ganze Reisegruppe war dann nachher weg.
Genau.
Also, dass dieses Busunternehmen heute noch existiert, das ist
ein
totales
Wunder. Fast verwundert.
Eigentlich hätten die einpacken können.
Das ist doch irrational. Total irrational.
Naja.
Alles, was wir erzählen, ist zu 100% genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir beide uns hier gerade ausgedacht haben.
Martin, ich habe Angst vor meinem nächsten Schornsteinfeger-Termin. Aber wichtig ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer verdammt nochmal aufpassen, wenn die, also ich würde einfach diese dunkle Ecke hinten würde ich irgendwie beleuchten oder keine Ahnung, vielleicht am besten gar keinen Ofen mehr haben. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf. Was für eine schaurig gute Geschichte heute.
Auf jeden Fall,
hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Ich wollte eigentlich noch woanders hin. Ich dachte eigentlich, er hat den Kamin nicht regelmäßig genug gereinigt und dadurch gab es dann so ein, weißt du, gab es halt diesen, ja, das so CO2-Vergiftung hat sie so ganz langsam bekommen, so in der Richtung. So. Aber die Variante mit dem bösen Mann hinter der Ecke fand ich noch viel besser.
Naja, dass es das vor allem wahr ist, dass da wirklich jemand ist
und
dann so eine Hand kommt.
Ja, also, zur Hilfe. Auch so zwei Leute.
Ich wollte doch nur helfen. Ja. Finde ich richtig, wirklich. Ja. Fand ich auch wirklich gruselig. Ja. Schön, dass der Irvepet das heute mal richtig viel ermittelt hat, fand ich.
Ja,
und auch mit dem Originalverhören auch.
Ja.
Also wirklich, fand ich richtig gut.
Richtig gut, ja.
Ich habe fast alle Namen untergekriegt, die ich noch hatte. Ich hatte noch einen, Gustl Kreishauer.
Ja, hatte auch nicht schlecht. Noch. Ja, ich hatte noch Esther Krepel und Erdmute Schmoll.
Erdmute hast du aber schon mal gehabt.
Habe ich schon, macht doch nichts. Also, hallo.
Das ist auch so ein Scheißname, den weiß ich nicht.
Erdmute?
Erdmute finde ich richtig schlimm.
So heißen möchte ich so auch nicht. Und noch Horst Lamasch. Lamasch.
Geht es auch gut. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war ein schöner, auch mal wieder so ein ganz anderer Fall. Und wir haben auf jeden Fall jetzt am Ende ja auch nochmal die Auflösung in Form der Sprachnachricht von Tine. Also, das heißt, die werden wir uns jetzt gemeinsam nochmal anhören und dann könnt ihr nochmal gucken, was war eigentlich in dem Fall aufgetaucht, was Tine vielleicht auch schon erwähnt hat. In diesem Sinne, danke Martin.
Danke Stefan, ciao. Tschüss.
Hallöchen, hier ist Tine aus Berlin. Ich höre euren Podcast von Anfang an. Ich habe die Folgen über Kommissar Irvepeters geliebt. Inzwischen haben sich eure Folgen verändert und ich höre immer noch gerne rein. Und nun habt ihr aber gefragt, wovor wir als Kinder Angst hatten. Und bei mir war es die dunkle Ecke hinterm Ofen. Wir hatten noch einen Kachelofen früher. Wir durften den auch beheizen. War sogar eine Aufgabe für uns Kinder, Holz richtig zu stapeln, Kohlen richtig reinzulegen. Und dann gab es diese Ecke hinterm Ofen, die war so dunkel, gerade in der Dämmerung, wenn man dann in seinem Kinderzimmer lag. Also es war schon gruselig da, diese Ecke. Okay, macht weiter so. Ich höre euch gerne und ich amüsiere mich wie Bolle, wenn ihr euch auch amüsiert, weil ihr euch über euch selber kaputt lacht. Weiter so. Toll. Alle 14 Tage. Spontane Verbrechen. Ich bin weiter dabei. Tschüss. Gruß aus Berlin.